Jetzt haben wir so ein wunderbares Wetter und wir nehmen das als ein großes Zeichen der Güte Gottes, weil doch gerade unser Ferienwaldheim läuft. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Und wir wollen das Lied singen von der güldenen Sonne, und zwar dieses Lied, das neu in unserem Gesangbuch drin ist, aber das Sie alle kennen, das verbreitete Volkslied von Philipp von Zesen, 444, und wir singen alle 5 Verse. Beten. Herr Jesus Christus, wir können dir nur danken in diesem Morgen über so viel Schönem und Gutem und so viel Freude in der Welt, die du so wunderbar geschaffen hast. Ganz herzlichen Dank. Aber du willst uns an diesem Morgen deine ganze Liebe bewusst machen. Und da bitten wir dich, dass du uns vor die Herzen trittst, dass wir auch erkennen, wo wir wieder dich gesündigt haben, wo wir untreu waren. Du hast uns schützen und bewahren wollen und wir sind dir davongelaufen. Wir haben so viel eigenwillig verbockt, lieber Herr. Du musst uns reinmachen und Schuld vergeben. Wir wollen es vor dir und in deiner Gegenwart bekennen und dich dann bitten, dass du unser Leben so segnen kannst, mit all unserem Vorhaben, mit unseren Planungen, mit unserem Studieren und Arbeiten, aber auch mit der Freizeit und dem Urlaub in diesen Tagen, dass alles in deinem Licht und in deiner Gegenwart geschehe. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Amen. Ich habe Norbert Seibold, den Leiter unseres Ferienwaldheims, gebeten, uns doch hier ein Wort zu sagen.
Wenn ich hier oben stehe, dann nicht deswegen, weil ich denke, dass ich besonders viel zu sagen hätte oder dass ich besser wäre als andere, sondern weil ich Sie einladen möchte, in Ihrem Leben heute Nachmittag vielleicht oder jetzt gleich Rückschau zu halten und ein Wort aus dem 103. Psalm zu bedenken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie ein Knoten im Taschentuch will das sein. Ein Knoten, der uns ermutigt und daran erinnert, was Gott an uns getan hat. Oft sind wir verzagt und trauen Gott so wenig zu. Und da hilft es einmal, Rückschau zu halten und darüber nachzudenken, was er getan hat. Drei kleine Punkte möchte ich Ihnen aus meinem Leben sagen. Das erste, lobe den Herrn, meine Seele, der dir dein Leben geschenkt hat. Einen Tag vor meiner Geburt wurde meiner Mutter gesagt, dass sie wahrscheinlich am nächsten Tag oder in den nächsten Stunden eine Totgeburt zur Welt bringen wird. Dass das ganz anders geworden ist, sehen Sie an mir. Ich bin wahrscheinlich die lebendigste Totgeburt, die herumläuft. Sehen Sie, Gott hat gewollt, dass Sie am Leben sind, dass ich am Leben bin. Er hat seine Hand über uns gehalten, hat uns als Originale geschaffen. Er hat ein Interesse an uns. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Zweite, lobe den Herrn, meine Seele, der dein Leben erhält bis auf diesen Tag. Ich war bei der Bundeswehr zuständig für eine Bataillonskantine auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Für 2.500 Leute war die eingerichtet und diese Kantine war vollgestopft mit allen möglichen Wertgegenständen. Zusammen mit einem anderen Kameraden schlief ich in dieser Baracke, nur wir zwei, die Fenster vergittert, die einzigen, die einen Schlüssel hatten, waren wir zwei. Es war Januar, bitterkalt. In der Baracke war ein großer Ölofen. Tag und Nacht wurde auf dem Truppenübungsplatz scharf geschossen, sodass es gar nicht mehr auffiel, wenn die Bude wackelte. Und in einer Nacht wachte ich plötzlich auf. Ich hatte starken Hustenreiz, versuchte das Licht anzumachen, aber die Neonröhre sah man nur im Schatten. Und komischerweise waren auf dem weißen Fußboden plötzlich weiße Fußspuren überall da, wo ich hintrat. Merkwürdig, wir sind vier Buben zu Hause. Wenn die Mutter frisch geputzt hatte, gab es immer schwarze Fußspuren. Jetzt gab es da mitten in der Nacht weiße Fußspuren. Ich weckte meinen Kameraden, etwas benommen. Ihn kriegte ich gar nicht richtig wach. Wir rissen die Fenster und Türen auf und stellten fest, dass in dieser Nacht kurz zuvor dieser Ölofen explodiert war. Die Zwischendecke war zerrissen, vom Ölofen war nichts mehr übrig. Die Butter im großen Kühlschrank war über und über bedeckt, trotz der geschlossenen Kühlschranktür mit schwarzem Ruß. Nach menschlichem Ermessen hätten wir in dieser Nacht sterben müssen, ersticken müssen. Tagelang noch kam aus uns heraus schwarzer, öliger Ruß. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Denken Sie doch einmal nach in Ihrem Leben, wo Ihnen das Leben neu geschenkt worden ist von Gott, wo Sie es ganz handgreiflich erlebt haben, dass Gott eingreift. Wir sagen immer, noch einmal gut gegangen, wenn es knapp davor war, dass es gekracht hat beim Autofahren. Wir sagen, noch einmal Glück gehabt, wenn die Kinder irgendwo die Treppe runterspringen und man sie schon im Blut liegen sieht und es passiert nichts. Gott hat ein Interesse an uns, seine bergende Hand über unserem Leben. Und jetzt das Nächste. Lobe den Herrn, meine Seele, der neues Leben schenkt. Er hat uns ja nicht nur dieses irdische Leben gegeben und er hält es nicht nur, er will uns weit mehr geben. Und jetzt lade ich Sie ein, einen Schritt mit rüber ins Gemeindehaus zu gehen, wo zurzeit das Ferienwaldheim stattfindet. Was ist das für ein Wunder, wenn es einem Kind aufgeht, dass Gott wirklich da ist? Dass das keine Märchen sind. Was ist das für ein Wunder, wenn ein Kind, das seither vom Evangelium noch nie etwas gehört hat, plötzlich fragt, stimmt das, dass Jesus mich auch hört, wenn ich bete? Wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, vor dem Essen beten wir jetzt aber auch. Wenn ein Kind so weit kommt, dass es sagt, ohne Jesus möchte ich nicht mehr sein, er ist tatsächlich mein bester Freund. Das geschieht im Waldheim drüben seit vielen Jahren und auch in diesen Tagen. Ich möchte an dieser Stelle all denen danken, die im Gebet hinter uns stehen und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die seit Jahren hier toll mitmachen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wo wir so einen Knoten im Taschentuch haben oder vielleicht im Herzen, dass wir dran fassen können und erfahren, doch, Gott meint mich. Da hat unser Leben einen Halt, eine Erfahrung, die durchhalten lässt, auch in schweren Zeiten. Da hat unser Leben einen Knoten, an dem es festmachen kann, in der Gewissheit, ich bin in Gottes Hand, ganz gleich, was geschieht. Ich wünsche Ihnen so sehr so einen Knoten und dass daraus Lob und Dank wird und Motivation, an Jesus zu bleiben. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Amen.
Jetzt wollen wir aber doch noch sehen, wo sind die Waldheim-Mitarbeiter? Die sollen mal alle aufstehen. Alle von der Küche bis zur letzten Jugend. Und guck, da oben sind sie. Ah, und hier. Ganz herzlichen Dank. Wir beten jetzt auch, dass in der zweiten Woche das Wunder anhält, dass kein Unfall passiert ist. Das ist bei 130 Kindern. 125 Kinder plus Mitarbeiter in dem engen Raum. Aber es war ja schön bei dem Wetter, hat alles zusammengepasst. Und ich wünsche euch auch das fröhliche Herz, den Mut und die Ideen, um den Kindern schöne Ferien hier mitten in unserer Zementwüste zu schaffen. 628 singen wir und dann haben wir eine ganz große Besonderheit. Gerade eben habe ich, da wo ich gebeten habe, Sie zu grüßen und so weiter, habe ich eine Frau gefunden, die ich schon lange suche, die Frau Dr. Kupa, die aus den Arabischen Emiraten unter uns ist und die uns dann anschließend ein Wort sagen wird von hier. Meine Zeit steht in deinen Händen, 628, wir singen das miteinander.
Ich müsste Sie jetzt eigentlich nicht mit Guten Morgen, sondern mit Assalamu alaikum begrüßen, um es etwas angemessen zu machen. Ja, ich will versuchen, Ihnen kurz in ein paar Minuten darzulegen, wie wir arbeiten. Sie fragen sich natürlich, wie arbeitet man missionarisch in einem arabischen Land? Da kann man sich nicht auf die Kanzel stellen und predigen. Es gibt auch keine Kanzel. Unsere Arbeit begann vor etwa 30 Jahren als medizinisch-missionarische Arbeit. Dieses Land war vor 30, 40 Jahren noch relativ unterentwickelt. Dann gab es die ersten Ölbohrungen und die Entwicklung von der Nomadengesellschaft zur Hochtechnologiegesellschaft vollzog sich in sehr, sehr kurzer Zeit, in etwa 30 Jahren. Wir arbeiten in einem Entbindungskrankenhaus, das wir selber führen. Es begann vor 30 Jahren mit zwei Hebammen, die diese Arbeit anfingen. Sie bekamen vom damaligen Emir ein Stück Land zugewiesen, konnten darauf eine kleine Entbindungseinheit bauen. Diese Einheit wurde immer mehr erweitert. Wir haben jetzt ein kleines Entbindungskrankenhaus mit etwa 20 Betten und haben im Jahr zwischen 600 und 700 Entbindungen. Vom medizinischen Standpunkt her sind wir in dem Land überhaupt nicht mehr nötig. Sie sind inzwischen so weit entwickelt, dass sie alle Möglichkeiten der Medizin haben, die wir auch in Deutschland haben. Wir möchten natürlich bleiben, weil wir in unseren eigenen vier Wänden, wie man es so sagen kann, mehr oder weniger tun und lassen können, was wir möchten. Das heißt, wir können die Frauen ansprechen, wir können sie auch auf den Glauben ansprechen, wir können sie in ihren Häusern besuchen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man diese Menschen erreichen kann. Unsere Situation zurzeit ist so, dass die Regierung uns vor 2 Jahren ein Ultimatum gestellt hat. Und zwar sagten sie, entweder ihr werdet jetzt ein richtiges Krankenhaus oder ihr geht nach Hause. Man muss dazu wissen, dass dieses Krankenhaus, das vor 30 Jahren gebaut wurde, natürlich vom Baulichen her nicht mehr dem heutigen Standard entspricht. Auch die Einrichtung entspricht dem nicht mehr. Auch die personelle Besetzung entspricht dem nicht. Vor 2 Jahren fiel dann die Entscheidung, dass die damals da waren, ich war noch nicht da, ich kam einige Monate später, wirklich es von Gott her als gewünscht und richtig ansahen, zu bleiben und dieses Bauprojekt in Angriff zu nehmen. Das heißt, wir stehen jetzt kurz davor, ein neues Krankenhaus zu bauen, um im Land bleiben zu können. Es ist praktisch unsere einzige Möglichkeit, das christliche Zeugnis in dem Land präsent bleiben zu lassen. Das Problem ist, wie Sie sich vorstellen können, es ist schwierig, ein Krankenhaus zu bauen. Dafür braucht man eine Menge Geld. Dann braucht man viel Personal, um dieses Krankenhaus führen zu können. Und damit habe ich Ihnen auch gleichzeitig unsere Gebetsanliegen genannt. Wir brauchen mindestens 5 Hebammen und 5 Krankenschwestern. Es ist kein Problem, Sie müssen nicht Arabisch sprechen können. Das lernen Sie vor Ort. Wenn Sie dafür beten könnten, dass sich 5 Hebammen und 5 Krankenschwestern finden, dazu eine weitere Ärztin. Ich bin im Moment die Einzige. Und es wäre schön, wir wären zu zweit, dann lässt sich manches besser bewältigen. Ich werde am 1. September zurückfliegen und unsere Situation ist jetzt so, dass wir, obwohl mit Ende dieses Jahres die 2 Jahre Ultimatum, die uns gestellt wurden, vergangen sind, wir haben noch nicht gebaut. Die Pläne liegen vor, wir haben die Baugenehmigung, wir haben aber noch nicht angefangen. Und zwar einfach aus dem Grunde, wir haben uns vorgestellt, dass wir ein gewisses Maß an Finanzmitteln haben, bevor wir anfangen. Das ist noch nicht ganz erreicht, aber wir hoffen, dass wir vor Ablauf dieses Jahres anfangen können und das würde reichen. Wenn ich hier schon die Gelegenheit habe zu sprechen und es ganz offen zu sagen, möchte ich Sie wirklich bitten, im Gebet hinter uns zu stehen, für Personal zu bitten, für die Finanzen zu beten und für weitere Gelegenheiten, diese Menschen zu erreichen, auf unserem eigenen Grund, im eigenen Krankenhaus. Denn die Leute sind nach einer Entbindung oder in Krankheit, sind sie sehr viel offener und können viel besser erreicht werden. Vielen Dank.
Ich finde es so schön bei Ihnen, dass Ihre Liebe zur Gemeinde Gottes nicht aufhört am Olga-Eck oder am Bobschach, sondern weltweit Sie die Sache Gottes mittragen. Und wir wollen auch heute unser Opfer für diese wichtige Arbeit geben. Das groß, dass eine Mitarbeiterin da ist, die ihren Lebensauftrag sieht, nicht hier als Arzt eine Existenz aufzubauen, sondern draußen in einem glutheißen Land den Menschen zu dienen und die Liebe Jesu zu bezeugen. Wir freuen uns, dass wir Teilhaber sind an dieser herrlichen Sache Gottes, wo er die Türen aufmacht, über Begreifen und Verstehen. Nun singen wir das schöne Lied von Gellert. Gellert hat ja schöne Lieder gedichtet. 506, da singen wir: Wie groß ist des allmächtigen Güte. Gellert war ja ein großer Geistesmensch, ein Denker in einer Zeit des Unglaubens. Und dieses Lied war lange verschüttet, es ist jetzt in unserem Gesangbuch drin: Wenn ich, o Schöpfer, deiner Macht, die Weisheit deiner Wege und so weiter sehe. 506, wir singen die Verse 1 bis 4 in der Freude an der herrlichen Welt, in der Gott uns heute diesen Tag und das Leben schenkt. 506, 1 bis 4. Gott sollen wir danken und loben und preisen. Wir sollen weniger klagen und jammern. Jetzt lese ich weiter in der Geschichte von Josia, 2. Könige 22, von Vers 2 ab, wo wir letztes Mal drin waren, Seite 412 im Alten Testament, in den Bibeln, die ausliegen. 2. Könige 22, ich lese nochmal den zweiten Vers, den wir auch das letzte Mal schon haben. Josia tat, was dem Herrn wohlgefiel. und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr des Königs Josias sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Meschullams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem Hohepriester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Haus des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Haus des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Haus des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern, doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln. Und der Priester Hilkia sprach zum Schreiber Schaffan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffan und er las es. Und der Schreiber Schaffan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Haus des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaffan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch und Schaffan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist, denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da gingen hin der Priester Hilkia, Achikam, Achbor, Schaffan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt. Die Bibel will Korrektes berichten, Historisches, Genaues, darum sind die Angaben da immer drin. Und sie redeten mit ihr, sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israel, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buchs, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist, im Gewissen heißt das, im Gewissen betroffen bist, und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden. Und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Hält ja bis heute an. Unheil Jerusalems. Und sie sagten es dem König wieder. Für das Volk Israel gibt es auf der ganzen Welt keinen Platz, der so heilig ist wie der Tempelberg. Und ausgerechnet an dieser heiligsten Stätte, wo die Ehre Gottes wohnt, haben die Kinder Israel es fertiggebracht, die schlimmsten Götzenaltäre zu bauen. Sagen Sie, wie ist das möglich? Das Volk Gottes tritt Gottes Ehre mit Füßen. Denken Sie nicht, das war damals so. Es ist heute genauso. Die schlimmsten Lästerungen Gottes findet man in seinem Volk. In den Orten, wo seine Ehre wohnt. Die Verheerung des Heiligtums ist nirgendwo so schlimm als dort, wo Menschen sind, die eigentlich glauben, sie würden Gott dienen. Finsterster Götzenkult herrscht dort. Und die Leute merken es überhaupt nicht. Finsterster Götzenkult. Es werden Altäre aufgestellt für die assyrischen Gestirngottheiten, Es wird die Aschera, das ist die kananäische Muttergott, ein Sexsymbol wird aufgerichtet. Alles findet Eingang und die Menschen haben gar keine Spur mehr zu wissen, was Gott will. So verkommen kann Gottes Heiligtum seine Gemeinde. Warum? Warum? Es ist eine schleichende Gefahr für alle, die Gott dienen, dass sie den ewigen Gott verehren und gleichzeitig das mit den aufreizenden Lebensfreuden verbinden. Und sie merken gar nicht, dass das Entscheidende fehlt, was Gott will. Es ist gar kein Gottesdienst mehr. Sie dienen sich selber, sie erbauen sich, sie machen das, was ihnen Spaß macht. Jux! Sie haben Freude dabei, sie sind sogar im Rausch begeistert. Es gibt kein besseres Kennzeichen, an dem man erkennen kann, wo die Ehre Gottes in den Dreck getreten wird, als an der Stellung, welche Bedeutung hat in der Gemeinde Gottes sein Wort. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Alles, was Gott uns offenbart, ist in seinem Wort da. Und damals war das Wort Gottes einfach vergessen. Es lag noch irgendwo, aber vergessen. Welche Bedeutung hat in Ihrem Glaubensleben das Wort Gottes? Es gibt in unseren Tagen viel Christentum mit Gefühlen, mit Begeisterung, mit Hingabe, mit Musik und allem Möglichen. Wo ist das Wort Gottes, das sie im Gewissen trifft? Das ihr Leben trennt und scheidet, weil das Böse ins Licht zieht? Es gab damals auch Propheten, die redeten. Ich muss noch mal ausholen, wenn Sie die Königsbücher vielleicht nicht mehr gerade so im Bewusstsein haben. Die haben sehr klar gesprochen, Gott wird Unheil bringen über Juda. Jedem, der das hört, sollen die Ohren gellen. Gott wird Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Die lachten. Sagen, das sind so ewige Querköpfe von vorgestern. Und der König Manasse hat nicht davor zurückgeschreckt, die unbequemen Mahner umzubringen. Mord und Totschlag regierte, weil es keine Toleranz für die Wahrheit des Wortes Gottes gab. In der Freizügigkeit Jerusalems, in der Verkehrung des Gottesdienstes. Und das träge Volk hatte sich damit abgefunden, mit der Gottlosigkeit. Und jetzt möchte ich aber was anderes sagen. Ein Einzelner erhebt sich. Ein Einzelner. Wir sagen ja immer, was kann man schon als Einzelner tun? Es war vielleicht sein Glück, er war auch König. Aber es liegt gar nicht an den äußeren Dingen. Könige sind oft mehr gebunden an den Volkswillen als andere Leute. Und Könige machen oft nur das, was der Wählerwillen will. Die sagen, wir können auch nichts durchsetzen. Und da war ein Einzelner, wir hörten am letzten Sonntag, den seine Mutter, die Jedi, da so geprägt hat, ein 8-jähriges Kind, Josia. Danke, Norbert Seibold, dass du was von den Kindern gesagt hast. Kinder, verachtet mir den Glauben von Kindern nicht. Wir als erwachsene Grübler und Denker sollten oft wieder bei den Kindern lernen. Und Jesus hat uns Kinder als Vorbild des Glaubens hingestellt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes fassen. Und in frühester Kindheit hat dieser Josia Gott gesucht. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die wir tun, an Kindern. Ich grüße jetzt all die drüben sitzenden Übertragungsräumen mit den Kindern, ob Väter, ob Mütter. Das ist nicht Sache nur der Mütter, der Väter genauso. Was ihr in frühester Kindheit diesen Kindern sagt, von der Wahrheit und Treue Gottes, das ist so bedeutsam für die Entwicklung eurer Kinder. Wichtiger als alles Taschengeld, als alle Kleider, die ihr den Kindern gebt, als der Urlaub, den ihr ihnen schenkt. Und dieser Josia sucht Gott. Und Kinder haben ein ganz aufrichtiges Suchen. Er merkt, dass mit dem Vogelgeschrei, das kann es nicht sein. Und der Unglaube kann es nicht sein. Kinder haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Da zerbrechen Eltern oft daran. Aber schön so. Kinder haben ein ganz feines Empfinden, ein Heimweh nach Gott. Im 8. Jahr sucht er Gott. Jetzt müssen wir ein wenig noch ergänzen, in dem, was 2. Chronik 34 steht. Es reicht nicht zum Aufschlagen, Sie können es zu Hause tun. Es ist ja nochmal erzählt mit ein paar kleinen Ergänzungen. Im 16. Jahr, im 8. Jahr seiner Herrschaft, mit 8 Jahren wurde König, mit 16 Jahren wurde er mündig erklärt, da wurde der Thronrat offenbar abgeschafft. Und wie diese erfahrenen Räte alle weg waren, hat er vom ersten Augenblick an alle Götzenaltäre abbrechen lassen. Ein 16-jähriger Kerl.
Und das war für ihn als König besonders mutig. Die erfahrenen Thronräte werden sich ja die Haare gerauft haben. Wissen Sie warum? Das Aufstellen der assyrischen Götzenaltäre war ja gleichzeitig ein politisches Symbol. Das war ja ein Zeichen der Unterwürfigkeit unter Assur. In den Geschichtsbüchern steht drin, Josia konnte es wagen, die Altäre abzubrechen, weil dann eine Periode folgte, wo das große Reich Assur geschwächt war. So ein Blödsinn steht in Geschichtsbüchern drin. Der Glaubende weiß es besser. Der Josia war mutig und Gott hat ihn bekräftigt und es kam nicht die politische Rache der Assyrer, weil Gott die Assyrer schwach gemacht hat, dass sie nicht an Jerusalem sich rächen konnten. Sehen Sie, es war ein Glaubenswagnis, was er tut. So steht es doch hier. Steht auch da, dass der ganze Götzenkult nicht politisch erzwungen war, sondern die Leute machten von Herzen mit und die Könige machten von Herzen mit. Da war ein Einzelner, der von innen heraus von seinem Gewissen sagt, ich möchte brechen mit der Gottlosigkeit. Und er wagt das sogar in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ein Mann mit einer politischen Weitsicht. Und er sagt, das ist ganz egal, komme ich um, dann komme ich um. Aber ich möchte nicht wieder Gott sündigen. In meinem Leben soll nichts gefunden werden, dass ich teilhabe an den bösen Dingen. Warum ist eigentlich unter uns das Wort Bekehrung so immer ein bisschen belächelt? Sind Sie auch dann so ganz hilflos, wenn dann einer sagt, ja, das will ich nicht in den Mund nehmen? Es liegt ja gar nicht am Wort, es liegt an der Sache. Das Wichtigste im Leben ist, dass man einmal einen Knopf hinmacht. So wie der Josia und sagt, so, ich will mit Gott leben. Das Einzige, worüber man lächeln muss, ist das unverbindliche Christentum, wo man überall mitschwimmt. Und dann der ewige Streit, ob man seine Stunde kennen muss der Bekehrung. Nein, hat noch niemand behauptet. Aber die Bekehrung ist auch nicht eine ewige Kurve, aus der man nie ins Ziel kommt, sondern das heißt, heute und jetzt, ich pack's. Ich wage es mit meinem Leben, ich gehöre meinem Gott. Und vor allem, das ist nicht bloß eine Sache des Gefühls und meines Denkens, sondern des Gehorsams und des Lebens. Und das macht der Josia. Ich will doch leben. In meiner politischen Arbeit, in meinem Umgang, in meiner Familie, in meiner Ehe, mit meinem Mund, was ich rede, meine Taten sollen geprägt sein vom lebendigen Gott. Und das ist eine Sache, ohne die man nicht Christ sein kann. Dass man es festmacht, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich möchte doch nur deinen Willen gern und von Herzen tun. Und das Wunderbare ist, nicht nur bei Josia, ich sehe es doch immer wieder, wenn heute ein Mensch, ein junger Mensch, von einfach fest seine Bindung an Jesus macht, konsequent sagt, das hat eine Auswirkung für meine Lebensgestaltung, für mein Reden, für meine Planungen, für Umgang mit dem anderen Geschlecht und was ich alles tue mit dem Geld und wo ich bin, ich lebe mit Gott. Und da gibt es einen Spott, da geht ein Reden los. Erschrecken Sie doch nicht. Wie war das bei Josia? Aber die Bibel zeigt uns einen Mann, der ungeheuer viel wirken kann, den Gott gebraucht zu seiner Ehre, weil er im Leben den Gehorsam Gottes lebt. Ein Einzelner, der dem lebendigen Gott vertraut und der das konsequent umsetzt. Sagen Sie nicht, in meiner Stillung kann man das nicht. Sagen Sie es nicht, ach, ich bin das meiner Umgebung schuldig, da muss ich eben auch 5 gerade sein lassen. Sie bringen sich selber um den Segen Ihres Lebens. Jetzt kommt das Nächste. Der Josia bewegt andere. Der Glauben ist immer eine persönliche Entscheidung, auch der Gehorsam, die Bekehrung, die Hingabe an Gott ist unsere persönliche Sache. Aber der Josia bringt es fertig, andere auf den Weg zu bringen. Und das ist jetzt wichtig. Sie dürfen nie ein Einspänner sein. Sie brauchen Gemeinschaft. Fängt beim Hauskreis an und der Bibelstunde oder mit anderen im Gebetskreis. Sie müssen gucken, wo treffe ich Christen. Bitte Sie ja immer wieder, und Sie meinen, es ist eine dumme Marotte, auch mit denen zu reden, die neben Ihnen sitzen. Es sind viel einsame Leute da. Bringen Sie die jetzt in ihre Funktion, so wie das der Josia macht. Er schickt seinen Schreiber, er guckt nach dem Oberpriester. Und da hat sich also doch tatsächlich herausgestellt, dass die da oben im Tempel nicht fähig waren, ihres Amts zu verwalten. Das war doch ein verlotterter Haufen. Da haben die das Geld gehortet. Das ist der Meisterwitz bei den Finanzleuten, dass sie glücklich sind, wenn sie es in ihrem Kasten oder in Buchhaltung haben, aber nicht das arbeitet. Und da kommt der König und sagt, jetzt mach doch mal endlich wieder Ordnung im Haus Gottes. Und er bringt die alle in Bewegung. Das war Schönes. Wenn man andere zur Seite nimmt und sagt, komm, wir machen Besuche und komm, jetzt du kommst und machst da mit und da kannst du mithelfen und mitarbeiten. Andere brauchen das, dass sie mitgezogen werden. Leute, die etwas auf die Füße stellen, und dann gefällt mir ganz besonders, dass er von Anfang an Vertrauen aus der Hand gibt. Also Verantwortung, er sagt einfach, ich möchte nicht alles kontrollieren. Nun ist das ja eine heikle Sache. Das kann man ja bei uns in dem Finanzwesen gewiss nicht tun. Sollte ich ein Vorbild für uns heute sein? Wir wissen, Kontrolle ist immer besser, aber das war eine richtige Glaubenstat. Dass er sagt, ich kann das gar nicht machen, ihr steht allein vor Gott. Und er macht das diesen Handwerkern und Mitarbeitern, den Zimmerleuten und Maurern, so bewusst, dass jeder nur wirklich verantwortlich vor Geld, mit Geld umgeht. Wir haben am letzten Sonntag das schöne Lied von Johann Heermann gesungen, das der in dem Chaos, moralischen Chaos des 30-jährigen Krieges gedichtet hat, das eine neue Ethik, eine neue Sittlichkeit begründet hat, das von unrechtem Gut nichts untermängelt sei, hilft, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Ein Einzelner hat dieses Motto ausgegeben, das in unserem deutschen Volk so wunderbar in der Sittlichkeit unseres Volkes geholfen hat. Ich weiß, dass es vielen Menschen dieses Lied geholfen hat, bis in ihr Herz hinein mit der Sünde zu brechen und sagen, ich möchte nicht nur oberflächlich mein Leben ordentlich führen, mit der Steuerverwaltung und was alles mir aufgetragen ist, sondern bis ins Denken meines Herzens hinein. Ich will nie irgendwo etwas wollen von dem, was Gott mir nicht in die Hand gibt. Und er geht ganz treu vor. Warum kauft er denn behauene Steine? Weil das die Vorschrift Gottes war, dass in Jerusalem nicht das Geräusch eines Steinmetzen gehört werden durfte, als der Tempel gebaut wird. Und jetzt war der Tempel heruntergekommen, es war ein Dreckloch. Es war eigentlich schlimm, wie das alles aussah. Und er sorgt dafür, dass den Ordnungen Gottes Folge geleistet wird. Was ich alles im Heiligtum Gottes oft finden kann, das ist schlimm. Und wir wollen jetzt nicht klagen über die Missstände auch in unseren Tagen, sondern wir wollen mithelfen. Und ich will Ihnen sagen, wo Sie als Einzelner anfangen und andere mitnehmen, sagen, kommt, lasst uns des Herrn Haus bauen. Da geschieht in unseren Tagen Erweckung, neues Leben in den Gemeinden hin und her. Fangen Sie an, mit anderen zu bauen. Kompromisslos dem Herrn zu folgen. Sagen wir, bauen, aber nicht bloß äußerlich, es geht nicht um die Steine. In unseren Tagen wird viel zu viel an Kirchengebäuden herumgebastelt. Das ist gar nicht das Wichtigste. Da, wo Menschen unter das Wort Gottes kommen und hören, und da sind wir beim letzten Punkt. Also das Zweite war, keine Einspinner wollen wir sein. Wir wollen andere bewegen und mitreißen. Bringen Sie sich in die Gemeinschaft ein. Und ich freue mich alle immer wieder, welche Aktivitäten auch hier durch viele von Ihnen ausgehen, die man oft nur von Ferne davon hört, was Sie alles in die Wege leiten und beginnen. Es geht um eine völlige Erneuerung. Wir machen am nächsten Sonntag nochmal weiter, wie die Umkehr des Josia war. Aber jetzt nochmal, wie kommt es zur vollkommenen Erneuerung? Irgendwo in einer Rumpelkammer oder war es unten in einer Opferbüchse? Da finden die plötzlich bei diesen Renovierungsarbeiten eine Gesetzesrolle. Die Handwerker lesen darin, das ist ein interessanter Text. Und dann bringen sie es dem Priester. Man kann es kaum glauben, die wussten alle das nicht mehr. Es war ja in der Geschichte des Volkes Gottes oft so. Kennen Sie das Wort Gottes wirklich? Leben Sie im Wort Gottes? Es ist eigentlich erschütternd, wie schnell wir uns davon entfernen. Und doch meinen wir, seien mit Gott im Frieden. Gott hat in sein Wort, an sein Wort sich gebunden und er redet durch sein Wort. Und der König Josia erschrickt, als dieses Gesetzbuch verlesen wird. Warum? Keiner von uns kann das wegschieben, wenn Jesus die Gebote auslegt, vom Töten, vom Falschzeugnis reden. Was ist in unserem Herzen an Ehebruch und Diebstahl? Gedanken, bösen Gedanken und Gier. Und unter der klaren Weisung des Wortes Gottes erschrickt er. Und er demütigt sich. In unseren Tagen ist das Wort Demut nimmer hoch im Kurs. Auch bei Christen nimmer. Mordskerle sind wir alle. Angeber, oben raus. Dass wir uns vor dem Herrn demütigen, vor Menschen brauchen sich nicht demütigen, vor Gott demütigen. Wenn Gott in unser Gewissen redet, dann soll uns immer bewusst sein, wer wir wirklich sind. Wer sind wir? Einer unserer wichtigen Mitarbeiter ist gestern gestorben mit 30 Jahren und so, Hans Wüst. Was ist das? Wir brauchen ihn. Und Gott sagt, braucht niemand. Wir sind alle entbehrlich. Staub und Asche sind wir. Wissen Sie, das muss uns wieder bewusst werden und wie wir auch an der Sache Gottes uns versündigen. Wir meinen ja immer wieder, wir seien die großen Helden, die Gottes Sache tragen. Nein, nein. Aber Gott will uns nicht demütigen, sondern Gott will uns groß machen, auch den Josia. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wissen Sie das? Gott will nie zerschlagen, auch wenn er Sünde aufdeckt. Gott will uns ja helfen zur Heilung, zur Reinigung. Jedes Mal, wenn wir Gott begegnen, muss der Prozess stattfinden, dass wir uns neu freuen der Gnade, wo er uns krönt, wo er uns erhebt und brauchbar macht und in Dienst setzt. Was stand in der Gesetzrolle drin? Ich behaupte, das war das fünfte Buch Mose, das Deuteronomium. Das herrliche Buch, wo das mit dem Gesetz immer so beschrieben ist. Wenn du Gott deine ganze Liebe schenkst, dann wird man es an deinem Backtrog, an deiner Speisekammer sehen können. Dein Dachstuhl wird nimmer verfaulen. Wenn du deinem Nächsten deine Liebe zuwendest, wie Gott sich dafür verbirgt, dann heißt Gott will doch dein Leben, Gott will doch dein Leben. Der Herr wird mit dir sein, 5. Mose 31, und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Wenn Gott uns demütigt, macht er uns doch nicht klein, sondern macht er uns groß. Aber nicht in diesem stolzen Spurenreden, sondern in diesem festen Vertrauen auf sein Wort. 5. Mose 4, der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, das steht im Gesetz drin. Aber Gott will, dass ich breche, dass ich einen Knopf hinmache, dass ich breche mit dem Bösen in meinem Leben, dass ich heraustrete aus der Ungerechtigkeit, dass ich das lasse und ganz ihm diene. Und es kommt zu einer wunderbaren Buße. Ich verkämpfe mich nicht für einen Bußtag, aber ich verkämpfe mich dafür, dass beim Christen, wie Martin Luther in seinen 95 Thesen sagt, jeder Tag eine Umkehr geschieht zu Gott hin und wir uns neu ihm ausliefern. Dass es in jeder unserer Predigt drin ist. Hingabe, neu. Herr, nimmst du mich noch einmal? Dann darf ich dir noch einmal dienen. Und darf ich mit meinen Gaben alles einbringen, dir zur Ehre. Und wie schön das wird, wenn dann unser Glaube ganz am Wort Gottes sich ausrichtet. Ich bin überzeugt, dass kein Häkchen und kein Buchstaben am Wort Gottes nicht absolut verlässlich ist. Da haben Sie für Ihren Glauben einen ganz festen Grund. Und wenn Sie so leben, werden Sie im Frieden leben können. Und da werden Sie in der Freude stehen können, auch wenn Schweres über Ihrem Leben liegt. Wenn Sie sagen, ja, ich will Gott dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Herrlich, dass der Josia das fertigbringen durfte. Noch einmal in dem verwüsteten, schrecklich verheerten Heiligtum noch einmal die Ehre Gottes herstellen. Und ich bin überzeugt, dass Gott Großes durch sie tun will, wenn sie sich ganz im Gehorsam Gott weihen. Amen. Und nun singen wir In dir ist Freude in allem Leide. 398, 398.
Thank you.
Wir wollen beten. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben und dass es so klar und so eindeutig ist, dass wir es verstehen können. Vergib uns, wo wir vor deinem Wort geflohen sind, weil du immer wieder in unserem Leben Dinge aufdeckst, die nicht recht sind. Und wir freuen uns, wenn du uns reinigst und heiligst, dass unser Leben brauchbar wird, dass der letzte Zipfel unseres Lebens auch dein Lob verkündigen soll. Und dass jeder Tag und jede Stunde unseres Lebens brauchbar wird zum Dienst. Wir freuen uns, weil wir es uns nicht vorstellen können, dass dieses irdische, vergängliche Leben von dir so groß und wichtig gemacht wird. Herr, bewahre uns vor allem, was wir selber suchen, vor allem, was wir selber machen. Und führe uns immer wieder dorthin, wo wir deine Jünger sind, deine Lehrlinge, die von dir zubereitet werden. Und du stellst uns auch in eine Umgebung, wo wir oft ganz allein sind, wo wir der Gottlosigkeit gegenüberstehen, dem Spott. Und wir wollen ganz neu vertrauen und dir glauben. Wir bitten dich für alle in deinem Missionsdienst, auch gerade, wo sie in so schwierigen Plätzen stehen, auch besonders in den Ländern des Islam, aber wir wissen, dass du den Schlüssel zu den Herzen der Menschen hast. Und du willst, dass Menschen gerettet werden. Und du kennst die Sehnsucht bei denen, die dich nicht kennen, die keine Erlösung haben, keine wirkliche Vergebung ihrer Schuld. Wir möchten dich bitten auch für alle, die trauern, die einsam sind, dass du ihnen beistehst, auch den Sterbenden den Blick freigibst in deine Herrlichkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Viele unserer jungen Leute kennen unseren Michael Kromer, der ist immer unermüdlich. Der hat schon manchmal Fahrten gemacht nach Rumänien und hat Kleider hingefahren. Er hat mir angerufen, dass er noch einmal fährt, Ende dieses Monats. Jetzt müssen wir aufpassen, wir haben sonst keinen Lagerraum. Nur am nächsten und am übernächsten Sonntag kann man also gut erhaltene Kleidung abgeben, unten in der Garage im Hof. Einfach kann man es dorthin stapeln. Das nimmt dann der Michael Kromer mit seinem dazu einen großen Lastwagen hinunter nach Rumänien und verteilt es dort in evangelischen Gemeinden und die freuen sich sehr. Kleidung, Schuhe, wenn sie noch gut erhalten sind, wegen des Transportes soll man nur die guten Sachen nehmen. Es ist oft bei Todesfällen so, dass man nicht weiß, wohin. Also bitte nur nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag, 17. und 24., dann nimmer. Dann nimmer, bloß die zwei Sonntage. Michael Kromer ist gerade zurzeit auf der Suche nach Arbeit und ich freue mich immer, wenn ein Arbeitsloser solche Aktivitäten macht. Ich denke, er freut sich, wenn Sie ihm ein bisschen was auch geben fürs Benzingeld. Machen wir so, wenn Sie dieses nicht dazu packen, sondern entweder unseren Begrüßungsdienst dann geben im Umschlag oder bei dem Gemeindebüro oder so abgeben. Wer eine Quittung brauchen kann, soll seinen Namen dazu schreiben. Aber nur beim Begrüßungsdienst abgeben oder im Gemeindebüro. Auch bitte nicht in die Briefkästen, das ist heute alles zu gefährlich. Aber nicht zu den Kleidern dann tun. Das ist nicht notwendig, das ist keine Pflicht. Nur wenn einer sagt, nun, da helfe ich gerne und beteilige mich, wenn die Kleider nochmal einer guten Verwendung zugeführt werden, dann erfüllt es einen ja auch mit Freude. So, ist soweit klar. Nächster und übernächster Sonntag dann nicht mehr. Und dann, es könnte sicher auch noch gut erhaltene Bettwäsche sein oder so, sonst fragen Sie meine Frau, wenn Sie im Zweifel sind. Aber mit dem Platz wird sicher beschränkt sein. Er wird einen Anhänger noch fahren, aber wir werden das vollladen. Unser Israel-Prospekt liegt hinten aus für unsere Israel-Reise nächstes Jahr. Und dann zum Opfer, habe ich das schon gesagt, für diese Arbeit dieses Hospitals. Aber wichtig ist immer wieder die Fürbitte. Danke Ihnen auch, wenn Sie die Frau Wüst in Ihre Fürbitte aufnehmen, die ja hier an unserem Himmelfahrtsmissionstag noch so eindrücklich erzählt hat vom Leiden ihres Mannes, der auch so eine wichtige Missionsarbeit tat in Mombasa, seinen 30 Jahren. Als Landwirt, und auch an dieser Stelle suchen wir einen Nachfolger. Beerdigt wurde in der vergangenen Woche Friedrich Hammann, 81 Jahre. Er war die letzten 8 Jahre im Pflegeheim in Bad Schönbrunn. Viele kennen ihn noch aus der langen Mitarbeit in unserer Gemeinde. Wir hörten am Grab das Wort der Losung am Todestag: Du bist der Armenschutz gewesen in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze. Und nun will der Herr auch unsere Waldheim-Mitarbeiter noch einmal neu stärken, der Mitte dieses Dienstes, aber Sie alle auch für Ihre Aufgaben, dass Sie kühn und unerschrocken in die Spur Josias treten. Und Sie wissen, was Segen heißt, dass man mit ganzem Herzen in der Spur Davids geht, in der Spur der Väter, die uns vorangegangen sind. Und da wissen wir, was dran ist und was von uns gefordert ist. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.